Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen sowie Buchempfehlungen und mehr über uns erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail@stoikerpodcast.de. Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast. Mein Name ist Ralf Kurz, ich bin Softwareentwickler und Mentaltrainer und mir gegenüber sitzt heute wie immer der Markus.
Ja, hallo, Markus Luther mein Name, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater.
Ja, und die, die uns bei YouTube zuschauen, sehen auch heute, dass wir einen besonderen Gast da haben. Und den möchte ich auch direkt vorstellen. Zu Gast haben wir heute Dr. Jörg Bernardi. Er ist promovierter Philosoph. Er hat in Köln, Paris und Düsseldorf Philosophie und Literaturwissenschaften studiert und arbeitete danach an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, unter anderem mit Peter Sloterdijk zusammen. Nach mehreren Jahren bei Die Zeit arbeitet er heute bei der School of Life und Psychologie heute. Und er lebt als Autor und Speaker in Hamburg. 2021 hat er mit seinem Buch Der kleine Alltagsstoiker die Philosophie auch für Laien zugänglich gemacht. Ich halte es mal kurz ins Bild. Genau, und heute ist er uns quasi live mal von zu Hause zugeschaltet, um ja, über ein sehr spannendes Thema zu reden. Also herzlich willkommen, Jörg.
Ja, hallo Ralf, hallo Markus, sehr schön hier bei euch zu sein.
Ja, schön, dass du heute da bist. Ja, vielleicht fangen wir mal direkt an. Ich meine, wir haben dich ja, wir hätten dich aufgrund vieler Bücher, die du geschrieben hast, einladen können, aber haben dich jetzt für den Alltagsstoiker eingeladen. Und dann erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zur Philosophie und dann vor allen Dingen zu den Stoikern gekommen?
Ja, zur Philosophie selber bin ich wahrscheinlich durch viele Wege gekommen. Unter anderem hat mein Vater, der Religionslehrer ist, noch zusätzlich einmal dann hinterher so obendrauf nochmal Philosophie studiert. Insofern habe ich das ein bisschen mitbekommen von früher in der Kindheit. Die prägt ja dann doch immer mal wieder, das merkt man ja auch, ne? Je älter man wird, das hört ja nicht auf. Und auf der anderen Seite hatte ich wie viele nach dem Abi erstmal keine Ahnung so richtig, was ich machen sollte. Ich habe viel Theater gespielt zu der Zeit und bin da schon mal auf Seneca gestoßen, vom glücklichen Leben, musste das da schon einmal lesen und ich weiß, das hatte was mit mir gemacht. Und dann habe ich mein Latinum nachgeholt, mein großes, an der Uni Köln. Und in dem Rahmen musste ich natürlich antike Philosophen wie Cicero und andere einfach auf und runter lesen. Ging es auch um Anekdoten über Sokrates und da habe ich gemerkt, ja, da spricht mich irgendwas so an, das möchte ich auch studieren, darüber möchte ich mehr erfahren, darüber möchte ich mehr wissen. Und so habe ich mich dann für Romanistik und Philosophie entschieden.
Und wie bist du speziell zu den Stoikern gekommen? Also du schreibst ja auch schon länger zu vielen allgemeinen Themen in der Philosophie, aber dann auf einmal zu den Stoikern.
Ja, die Stoiker, ich weiß gar nicht, ob ich früher was mit diesem Namen überhaupt anfangen konnte, die Stoiker. Ich wusste, da gibt es so eine Schule, ich wusste, da gibt es Seneca. Ich kannte eher so die Namen, Marco Aurel, Seneca. Ich glaube, so bin ich da reingekommen. Und bei diesem einen Theaterstück eben mit 16, 17 muss ich eben eine Hauptrolle spielen, einem Stück von Jasmina Reza, Kunst heißt das. Das ist eine Drei-Mann-Komödie, macht unglaublich viel Spaß. Ich glaube, das war die letzten 20 Jahre so eins der meist gespielten Stücke auf der europäischen Bühne. Und da sagt eben diese Figur, Serge heißt die, zu seinem besten Kumpel, der an Nervosität leidet und an inneren Unruhezuständen. An einer Stelle liest Seneca, da steht alles drin, dann wirst du innere Ruhe finden und dann geht es dir gut, dann ist alles prima. Und der ist natürlich stocksauer und schluckt das erstmal runter. Ja, du arrogantes Arschloch, was empfiehlst du mir denn da? Und da musste ich eben dieses Werk von Seneca lesen, vom glücklichen Leben. Und ich weiß, dass mich das sehr, sehr angesprochen hat und ich habe es dann mit 21 nochmal gelesen und dann sicherlich nochmal jetzt für dieses Buch auch nochmal. Und es gab dann tatsächlich erstmal eine Pause, weil ich weiß nicht, wie es euch ging oder jetzt dir, Markus, vor allen Dingen in der Philosophie. Jetzt an der Uni in Köln wurden die Stoiker, also Stoizismus war nicht Teil des philosophischen Curriculums. Also da gab es Platon, da gab es Aristoteles, Wir hatten selbst indische Philosophie und hier und da was zum Buddhismus, aber zum Stoizismus selbst hat man nur was irgendwo in Geschichte erfahren oder vielleicht eben dann im Latinum, so wie es dann da, wie ich dann da nochmal drauf gestoßen bin. Deswegen gab es eine kleine Pause. Ich bin nochmal über Michel Foucault auf diese Tradition auch des stoischen Denkens dann gestoßen während meiner Promotion. Weil Foucault hier und da, ne, gerade in seinem Spätwerk, die Sorge um sich, weil er dort auch nochmal immer wieder auch in der Tradition ein bisschen rumgräbt und da was auch ausgräbt, schöne Dinge, und das ja auch nochmal ein bisschen neu gelesen hat aus dem 20. Jahrhundert heraus. Insofern bin ich immer wieder froh gewesen, auf Sie zu treffen. Und seitdem ich jetzt freier Autor bin und für die School of Life arbeite, ich glaube, das war nochmal ein spannender Dreh in meinem Leben und in meiner Beziehung auch zum Stoizismus. Alain de Botton, falls ihn jemand kennt, hat die School of Life ja begründet. Die gibt es jetzt auch seit ein paar Jahren in Berlin. Und er hat eine große Affinität eben für Schopenhauer, aber eben vor allen Dingen auch für den Stoizismus, überhaupt für den Pessimismus in der Geschichte der Philosophie und des Denkens. Und da bin ich nochmal genau in Kontakt gekommen und habe mich auch wiederum neu inspiriert und auch neu begeistert. Und so bin ich dann auch auf die Idee gekommen, das möchte ich jetzt nochmal in den Alltag bringen, also wirklich nochmal neu ins Heute übersetzen, was eigentlich dieser alte Pessimismus der Stoiker, was der uns heute noch zu sagen hat.
Ja, das ist ja so eine Initiationsgeschichte, die man irgendwie häufiger hört. Also diejenigen, die jetzt auch unseren Podcast schon häufiger und länger hören und die Gäste, die bekommen ja ungefähr immer die ähnliche Frage: Wie sind Sie zum Stoizismus gekommen? Und da kommt ganz viel sowas wie, ja, die Abteilung schönes Denken hat mich gar nicht so gereizt, sondern es ging vor allen Dingen so um die praktische Anwendungsgeschichte. Und sehr häufig kommt dann sowas auch wie, dass man im Stoizismus sowas wie ein mentales Betriebssystem für stürmische Zeiten gefunden hat oder ähnliches, ne? Ist das was dich da auch dran gereizt hast? Also dieses Resiliente, wo du sagtest, Mensch, da kann man auf einmal was mit Philosophie machen. Das ändert mich und zwar in dieser und jener Hinsicht.
Ja, unbedingt. Also einfach nur mal als Vergleich. Ich glaube, Sätze, die ich mit 16 gelesen habe und die ich heute lese oder von mir aus dann auch mit 30 gelesen habe, habe ich ganz anders verstanden und verstehe ich heute natürlich ganz anders. Also mit 40 kann ich sagen, ich bin sicherlich durch mehr Krisen gegangen und habe selbst mehr Krisenerfahrungen gemacht. Nicht nur politische jetzt, sondern auch persönlich in meinem Leben. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn man mit einer eigenen Lebenserfahrung, die jetzt schon ein paar Jahre dann eben auch dauert, wenn man dann die Stoiker liest, dann kann man das nochmal ganz anders anwenden als mit 16. Ich glaube, mit 16 fand ich das faszinierend, gerade jetzt dieses gemäß der eigenen Natur leben, das fand ich unglaublich faszinierend, aber das war natürlich damals noch ein eher etwas vage. Nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt, darüber nachzudenken, aber ich glaube, heute kann ich viel mehr sehen, was hat das eigentlich mit meinem persönlichen Leben zu tun, wie kann ich das auf Gefühle, die ich habe und auf bestimmte Schwierigkeiten, die mir im Alltag begegnen, in mir, aber auch in Relation mit anderen. Wie kann ich das auch wirklich anwenden? Und ja, das war sicherlich, und das ist von der ganzen School of Life ja auch der Ansatz, diese Ideen und auch die, sage ich mal, Maxime jetzt gerade in der stoischen Philosophie auf den Alltag anzuwenden und tatsächlich auch selber zu leben. Das war tatsächlich auch ein Anspruch, als ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe ein paar Jahre vorher angefangen, einen Impuls des Monats zu schreiben für News Aktuell. Das ist eine Tochterfirma von der dpa. Und da hatte ich mir auch sozusagen den Anspruch gesetzt, ich möchte über jedes Thema, das ich hier schreibe, in jedem Monat, das möchte ich durchlebt haben. Und habe mir sowas genommen wie Dankbarkeit oder dann fing ja auch Corona an. Da gab es plötzlich ganz viele tolle Situationen und Anlässe, darüber zu schreiben, wie ist es, allein zu sein, wie ist es, allein durch den Wald zu gehen, wie ist es, im Lockdown zu sein und viele solcher Fragen, wie wird man resilienter? Insofern, ja, das Thema Resilienz, gerade nochmal seit Corona, begleitet ja nicht nur mich persönlich, sondern ich glaube uns alle ein bisschen stärker und präsenter als vorher.
Ja, vielleicht, wenn ich einen Aspekt noch anfügen kann, weil du das gerade genannt hattest, dass du die Stoiker an der Universität nicht kennengelernt hattest, das kann ich nur bestätigen. Also das war in meinem Fall tatsächlich auch. Also auch mein Initiationserlebnis ist eher praktischer Natur gewesen, dass ich einfach gemerkt habe, dass man mit diesen Schriften was machen kann, dass das sozusagen etwas mit einem selber macht. Und sozusagen nachträglich bin ich dann auf die philosophische Theoriebildung, die ich jetzt auch viel spannender, also vor nach diese praktischen Initiationen viel spannender fand, als ich sie an der Universität fand. Da wird es häufig, zumindest in meinem, da wo ich Philosophie gelernt habe, eher am Rande auch behandelt. Das heißt, man hat systematische Kurse gemacht zur Erkenntnistheorie, zur Metaphysik oder auch zur Ethik. Und dann wurden die Stoiker vor allen Dingen so als Schubladen. Mit Schublade auf, das sind auch die Deterministen, Schublade zu, weiter geht's im Programm. Bitte nicht genau hinschauen. Also so ein bisschen war das da an der Universität so. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie sozusagen deine Einschätzung des Diskurses insgesamt ist, dass vor allen Dingen das Interesse an den praktischen Aspekten, also insbesondere auch an diesem Übungsaspekt, sehr, sehr stark ist. Da bin ich beinahe schon manchmal zu oder vielleicht überkritisch und übervorsichtig, das ist wahrscheinlich die philosophische Natur, dass man einfach die Theorie dahinter auch nicht vergessen darf.
Ja, unbedingt. Ich bin ein Fan davon, dass man Theorie und Praxis eben verbindet und dass man den Zusammenhang auch sieht, wobei ich natürlich manchmal auch in dem Buch sehr stark die Praxis fokussiere. Das ist mir schon wichtig, wie wende ich es überhaupt an? Und das stimmt. Die Frage ist, ob sozusagen derjenige oder diejenige Person, die kein Philosophie studiert hat, nicht auch ohne die Theorie einiges anwenden kann. Also ohne jetzt alles genau im Detail zu wissen, das würde ich schon sagen. Und ich finde, das macht den Stoizismus vielleicht auch gerade so attraktiv für Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, die damit ihr Leben auch vielleicht verbessern wollen. Andererseits eben vielleicht gerade aus Akademikersicht und Akademikerinnensicht eher ein bisschen verdächtig, ja, weil das kann man anwenden, ohne im Detail zu wissen, was der theoretische Hintergrund ist oder wie die Vorgeschichte ist von diesem Begriff. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen, ui, das kann ja hinterher jeder, das geht ja nicht. Wozu braucht man uns dann noch so ein bisschen in die Richtung? Also für mich war das Erweckungserlebnis eben in meiner mündlichen Prüfung, Latinum, das war ein Text über Sokrates und da wurde beschrieben, ich glaube, es war Cicero, ich bin gerade nicht mehr sicher, ob es er war oder Quintilian, da wurde beschrieben, wie Sokrates über den Markt läuft und wie er die Leute penetriert und denen auf die Nerven geht, Fragen löchert, bis sie nicht mehr weiter wussten und dass er eben das als Tagesbeschäftigung gemacht hat und sich sozusagen zur Aufgabe gesetzt hatte, die Menschen zur Wahrheit zu bringen, indem er sie erstmal verwirrt und bis an den Punkt bringt, an dem sie nicht mehr weiter wissen. Und ich springe jetzt zu den Stoikern und warum ich auch den Stoizismus stark machen will mit dem Buch ist, weil die sich ja auch ganz stark auf Sokrates beziehen. Also Sokrates ist für sie eigentlich genauso der erste und wichtigste Philosoph, wie es für Platon so war, wie es für Aristoteles auch war. All diese Philosophen, das war mir wichtig und ist mir auch heute wichtig, dass man eigentlich den Stoizismus auf Augenhöhe sieht mit einer Schule des Aristoteles, mit einer Schule des Epikur oder auch einer Schule des Platon. Ja, natürlich ist die Ausrichtung hier und da anders und es gab keine Akademie im platonischen Sinne. Und da gibt es natürlich auch hier und da große Unterschiede, gerade zu Platon. Aber jetzt, wenn ich jetzt diesen praktischen Ansatz auch von Aristoteles vergleiche, dann finde ich da sehr viele Parallelen und auch finde ich, und dadurch, dass die Ausrichtung unterschiedlich ist, kann man die schon durchaus sehr gut vergleichen und auch auf Augenhöhe sehen. Und das war mir mit dem Buch wichtig. Deswegen habe ich am Anfang auch so einen Schwerpunkt gesetzt, dass ich all die philosophischen Schulen ein bisschen erläutert habe und in einen Zusammenhang gesetzt habe und gezeigt habe, hey, da gab es mal diesen ersten Berühmten, den wir alle kennen, ne? Erkenne dich selbst, Sokrates. Und daraus sind eben immer wieder auch neue Schulen entstanden, die sich auf ihn berufen haben. Und der Stoizismus gehört dazu. Das ist so weitestgehend gar nicht bekannt, sondern man kennt immer nur Marc Aurel und Seneca und weiß gar nicht, oder man muss ein bisschen tiefer reingehen, zu wissen, auch die berufen sich immer wieder auf Sokrates, so wie Aristoteles und Platon auch.
Ja, dazu, dass etwas eine Lebenskunst, Philosophie oder Schule ist, bedeutet ja auch, dass ganz viele verschiedene Themen angesprochen werden. In deinem Buch sprichst du viele verschiedene Themen an, die Stoiker auch ansprechen. Das reicht von innere Ruhe, Leben im Moment, Freundschaft und Liebe, aber auch schwierige Themen wie Vergänglichkeit und Tod. Ja, und wir könnten jetzt in diesem Podcast alle ansteuern, aber wir haben uns jetzt im Vorhinein ein bisschen darauf geeinigt, dass wir uns auf eins, was du auch in deinem Buch behandelst, ich glaube, es ist sogar im ersten Kapitel, was da eine ganz zentrale Stellung hat, nämlich das Thema Selbsterkenntnis bei den Stoikern. Wie passt das zusammen, Stoiker und Selbsterkenntnis?
Ja, die Selbsterkenntnis oder vielleicht müsste man auch hier und da von Selbstkenntnis sprechen, weil das ist eigentlich das Ziel der Selbsterkenntnis, dass wir eine Kenntnis von uns selbst eben gewinnen. Und ich würde schon sagen, und ich habe jetzt vielleicht eben auch nicht umsonst Sokrates so prominent jetzt hier ins Feld geführt, dass das auch sehr stark den philosophischen Ansatz der Stoiker mit dem Ansatz von Sokrates einfach verbindet. Und da unterscheide ich jetzt auch nochmal zwischen Sokrates und Platon. Ich finde, Sokrates kann man nochmal ganz eigen lesen, jetzt tatsächlich metaphorisch gesprochen, weil er nichts aufgeschrieben hat, aber seinen Ansatz, seine Philosophie kann man nochmal eben auf jeden Fall, muss man ja auch abgrenzen, von dem, was Platon dann verschriftlicht hat, alles. Und die Selbsterkenntnis steht bei den Stoikern eben an erster Stelle, so sehe ich das sehr zentral. Und es gibt eine schöne Stelle auch, an der so ein bisschen aufgeführt wird, was das alles bedeutet. Und da werden über zwei Dinge gesprochen, nämlich einmal über den Platz im Universum und einmal der Zweck des Lebens. Also man kann sich das nicht größer vorstellen, was damit alles gemeint ist, was es eigentlich bedeutet, Selbstkenntnis von sich selbst zu erhalten und zu schaffen. Also einmal zum Beispiel zu wissen und zu erfahren, was ist eigentlich der Platz im Universum, mein Platz im Universum, was ist der Zweck meines Lebens. Das sind natürlich Fragen, die alle Menschen umtreiben. Da ist auch letztlich die Frage nach dem Sinn des Lebens schon berührt zumindest. Und genau, erstmal so weit, dass ist etwas, was, glaube ich, zentral ist und hat auch damit zu tun, mit wem wir eigentlich Zeit verbringen und wie unser Umfeld ist. Also verbringe ich eigentlich Zeit mit Menschen, die wissen, was ihr Platz im Universum ist, was der Zweck ihres Lebens ist, oder verbringe ich mit Menschen Zeit in meinem Leben, die das eigentlich alles gar nicht wissen. Also das ist für die Stoiker zum Beispiel macht einen Riesenunterschied und ist auch Voraussetzung für ein gutes Leben, dass wir eben nicht nur Selbstkenntnis für uns erhalten und gewinnen, sondern auch schauen, wie sind eigentlich die Menschen um uns herum so drauf und mit wem tun wir uns eigentlich zusammen oder mit wem wachsen wir gemeinsam in unserem Leben.
Ich sehe schon, der Ralf, der rutscht ganz aufgeregt herum. Hast du Einwände?
Nee, keine Einwände. Ich würde es ja manchmal die Dimension der Selbsterkenntnis bei den Stoikern ja noch um eine theologische erweitern. Weil je nachdem, wie man sie liest oder was man von den Stoikern liest, ist ja auch sehr häufig diese enge Verwandtschaft mit diesem, sie nennen es göttlichen oder kosmischen Aspekt. Also das ist, hat, je nachdem, wie man die Stoiker interpretiert, an der Stelle auch einen theologischen Aspekt. Der aber dann doch sehr schnell aufgeht in den kosmischen Aspekt.
Ja, also habe ich mir ja auch notiert, als ich mich so ein bisschen vorbereitet hier drauf nochmal. Für mich ist im Kern, gibt es zwei Seiten einer Medaille. Also wenn wir sozusagen über die Natur des Menschen sprechen, da gibt es eben auch die Ergon-Lehre, die stoische, die wir uns hier jetzt beziehen könnten oder tun wir jetzt auch. Das wäre einmal, dass wir eben rationale Wesen sind. Das heißt, wir sind ganz klar mit einem Verstand ausgestattet, mit einer Vernunft. Und diese Vernunft gibt es auch im Großen und Ganzen. Das heißt, hier ist schon mal, genau wie du sagst, Ralf, genau diese Verbindung zum Kosmos, zum Ganzen, da schon da. Ne, mit der Vernunft sind wir mit dem Ganzen verbunden. Und dann aber eben, wir sind relationale Wesen, also soziale Wesen. Und das eigentlich permanent. Und das finde ich, und das ist mir auch erst mit meinem Buch so klar geworden, dass das eigentlich im Kern die Stoiker auch als menschliche Natur verstehen, dass wir eigentlich immer füreinander da sind, füreinander geboren wurden und miteinander verbunden sind. Das heißt, selbst wenn ich mich für mich halte und alleine bin und mich zurückziehe, ich werde niemals ganz für mich sein können, weil ich über das Schicksal, über andere Faktoren, über den Kosmos, über das, was ich eigentlich bin in meiner Natur, mit anderen verbunden bin. Und das fand ich einen spannenden Gedanken, sind jetzt einfach mal relationale Identität. Und die hat eben zwei Pfeiler, das eine oder zwei Dinge, auf die sie sich bezieht. Einmal der Kosmos, ja, da, glaube ich, hattet ihr auch eine ganz tolle Folge, die ich mir angehört habe, über Sympatheia. Da kommt eben dieses auch mit rein, dass wir so eine höhere Harmonie haben im Ganzen. Aber eben, dass wir füreinander geboren sind und eigentlich permanent und immer miteinander verbunden sind. Egal, ob wir uns gerade mögen oder nicht mögen, ob wir uns kennen oder nicht kennen, wir sind eigentlich als Menschheit komplett und vielleicht auch als Kosmos, wenn wir es noch größer ziehen, wir miteinander verbunden. Und das fand ich natürlich schon sehr, sehr spannend und beeindruckend, dass das im Kern dann den Menschen ausmachen soll. Und dazu kommt natürlich noch der Schicksalsgedanke, dass wir uns natürlich nicht alles aussuchen können. Also zum Beispiel, mit wem wir verbunden sind. Aber das wird das Selbsterkenntnis, die im Laufe des Lebens natürlich auch sich verändert. Nur das eigene Schicksal aussieht. Das ist ja nicht, dass das einmal da ist und dann haben wir das erkannt, sondern das offenbart sich ja erst im Laufe des Lebens und nach und nach und verändert sich zum Glück auch nochmal. wird vielleicht auch nie ganz erkannt. Das wäre zumindest meine Hypothese.
Da müssen wir, glaube ich, auch noch mal überlegen, ob das so ist. Aber vielleicht eine Nachfrage noch mal einmal, Jörg. Das ist ja eine total spannende Interpretation des Stoizismus. Und darüber hinaus würde mich einfach interessieren, welche Stellung dann die Selbsterkenntnis dann innerhalb deiner Interpretation des Stoizismus hat. So ein bisschen hörte sich das ja an, dass es alles auf Selbsterkenntnis, in diesem, das ist ein sehr weites Verständnis von Selbsterkenntnis, unser Selbstkenntnis, wie du gesagt hast, dass es alles darauf dazuläuft. Das heißt, das Leben gemäß der Natur ist eigentlich eine Konfiguration der eigenen Selbsterkenntnis. Und wenn das so sein sollte, dann scheint sozusagen das zentrale Element innerhalb der stoischen Philosophie die Sorge um sich selbst zu sein. Ist das so? Siehst du das so? Oder lege ich dir da was in den Mund?
Ja, ich würde sagen, das ist so ein Tick einschränkend oder es klingt einschränkend und schließt nicht das andere aus. Also ich würde sagen, von der Selbsterkenntnis ab. Grenzen würde ich dann doch nochmal die vier Tugenden. Da kommt man beim Stoizismus natürlich nicht vorbei. Und wenn es darum geht, was ist denn jetzt eigentlich der Zweck des Lebens, dann kommt ja bei Marc Aurel ganz deutlich, ein guter Mensch zu sein. Ja. Und um ein guter Mensch zu sein, müssen wir natürlich die Tugenden erlernen. Das heißt, dass sozusagen der Zweck des Lebens oder dass ein gutes Leben gleich ein tugendhaftes Leben ist. Und dass wir dafür diese Tugenden erlernen müssen, das wäre, würde ich sagen, das ist letztlich der Kern, wenn ich das jetzt im System des Stoizismus verorten müsste, ist das sozusagen schon der Kern. Aber der Weg, wie wir da hinkommen, wie erlebe ich und erkenne ich mich selbst als Mensch überhaupt, woher weiß ich, ob ich mutig bin, wann und wie ich mutig bin, wann ich mich gerecht verhalte, wie sich andere verhalten, oder auch was Weisheit für mich bedeutet, wie erkenne ich das alles? Ich glaube, das geht sehr stark in meiner Interpretation über die Selbsterkenntnis. Das heißt, für mich gehören da die Tugenden schon ins Zentrum. Ich würde sagen, darum versammelt sich dann schon die ganze stoische Philosophie. Aber der Weg dahin, der geht vor allen Dingen über die Selbsterkenntnis. Und das ist vielleicht mein Punkt. Deswegen habe ich sie auch in das erste Kapitel gesetzt, weil ich denke, dass dieses, wie funktioniere ich als Mensch? Wie sind meine Gefühle? Was mache ich mit Liebe, Trauer, Freude, Angst und Wut? Wie begegne ich denen? Es gibt hier und da sogar sehr schöne Ausflüge auch zum Thema Dankbarkeit, wie wichtig das ist. Also das klingt jetzt alles schon wieder sehr, sehr aktuell und das macht es ja auch spannend, dass es so viele Bezüge gibt, sage ich mal, zu Ansätzen aus der buddhistischen Philosophie, aber eben auch zu dem, was wir heute eigentlich unter dem Thema Mindfulness und Self-Compassion, also Selbstmitgefühl, diskutieren. Und da fand ich eben, und das habe ich im Buch auch vorausgesetzt, ein Zitat, das möchte ich vielleicht kurz vorlesen, ein Wort, das man eigentlich nur uminterpretieren muss, und dann versteht man, warum das so unglaublich in unserem Zeitgeist ist, was die Stoiker auch wollen, nicht nur. Und zwar ist ein Zitat von Seneca: Untersuchen wir also, wie man es dahin bringen kann, dass der Geist immer seinen gleichen günstigen Gang geht, mit sich selbst zufrieden ist und seinen eigenen Zustand mit Wohlgefallen betrachtet. Ja, und das klingt vielleicht gerade so, mit sich selbst zufrieden sein, seinen eigenen Zustand mit Wohlgefallen betrachten, soll ich jetzt selbstverliebt sein? Was ist das denn jetzt? Selbstliebe, geht es jetzt darum? Und ich würde es eher tatsächlich in die Richtung lesen, hier geht es wirklich um Selbstmitgefühl. Also was bedeutet es, mich selbst zu erkennen als ein rationales Wesen, als ein Wesen, das eben aber auch verletzlich ist? Unter anderem, weil es dem Schicksal unterworfen ist. Das macht uns alle verletzbar und verletzlich. Was heißt es, dass ich mit anderen Menschen verbunden bin? Auch das macht mich auf eine gewisse Weise verletzlich, aber auch empfänglich für positive Erfahrungen und Erlebnisse mit anderen Menschen. Wenn ich all das zusammennehme und erkenne, ich bin so ein rationales, verletzliches Wesen, sozial gebunden an andere Menschen, abhängig in dem oder angewiesen, nehmen wir es lieber so, dann geht erst darüber auch der Weg hin zu erkennen, ach, und die anderen Menschen sind ja genauso, ja? Auch die sind verletzbar und haben in ihrem Kern genau diese Vernunft, diese Rationalität und diese Schicksalsverbundenheit, die ich auch habe. Daraus entsteht wiederum nicht nur eine Freundlichkeit mir selbst gegenüber, sondern auch den anderen. Und da finde ich eben dieses Wort Wohlgefallen. Ne? Wir reden in der Philosophie oft von interesselosem Wohlgefallen und sicherlich auch berechtigt, aber hier geht es, glaube ich, um mehr. Hier ist schon ein Interesse im Spiel, nämlich das Interesse daran, dass es mir gut geht, Wohlgefallen und den anderen auch. Und das, finde ich, so macht diesen Punkt der Selbsterkenntnis eben sehr praktisch auch anschlussfähig an das, was uns im Leben einfach auch weiterbringt und uns hilft zu verstehen, warum ich mich vielleicht manchmal nicht gut fühle, wenn oder warum es mir manchmal auch in etwas mangelt und wie ich dann genau damit umgehen kann, weil diesen Mangel ja alle erfahren.
Ich würde noch mal ganz kurz zurückspulen. Es klang eben so ein bisschen so, als gäbe es die vier Tugenden und die Selbsterkenntnis. Also wir hätten jetzt so, das hat man in der Vorbereitung so ein bisschen, okay, Selbsterkenntnis ist vielleicht Teil oder eine Teilfähigkeit, die man auf dem Weg zu mehr Klugheit mitentwickelt. Habe ich an der Stelle falsch verstanden? Oder wie siehst du dieses Verhältnis aus der, ja, zwischen den Tugenden oder der Tugend der Klugheit und Selbsterkenntnis an der Stelle?
Ja, das ist, ja, danke. Das ist natürlich eine total berechtigte Kritik und auch ein guter Einwurf. Ich glaube, Markus, damit hattest du mich auch schon indirekt mal konfrontiert. Ich würde sagen, ja. Ich finde es persönlich schade, wenn ich die Selbsterkenntnis einfach so unterordne und sage, ja, auf dem Weg der Weisheit, innerhalb der Tugend der Weisheit ist die Selbsterkenntnis schon drin. Dafür ist sie mir viel zu wichtig und auch praktisch gesehen, dafür nimmt sie viel zu viel Raum ein. Ja? Ja. Ich würde sagen, die Selbsterkenntnis ist beim Thema, bei der Tugend Mut, bei der Tugend Gerechtigkeit und bei der Tugend Mäßigung oder Gelassenheit genauso beteiligt wie bei der Tugend Weisheit. Das wäre jetzt mein Argument. Kann ich jetzt nicht gerade an einem Text belegen. Aber wenn ich so die ganze systematische Anordnung des Stoizismus für mich so betrachte und verstanden habe, finde ich, dass Selbsterkenntnis bei allen Tugenden nicht immer ganz zentral, aber schon in die Richtung beteiligt ist. Insofern würde ich es ungern nur der Weisheit zuschreiben oder sagen, ja komm, das ist doch schon, wenn wir weise sind, haben wir uns auch selbst erkannt.
Ja, vielleicht kann man der Ehrenrettung halber dann einfach sagen, dass die verschiedenen Tugenden bei den Stoikern ja alle zusammengehören. Die sind ja ein Paket. Ne? Ja. Also man kann sozusagen nicht von Weisheit oder Gerechtigkeit sprechen, sondern wenn man weise ist, ist man zugleich auch Gerechtigkeit. Und eine Erklärung, warum die zusammengehören, könnte ja sein, dass es bestimmte Elemente gibt, die in allen Tugenden vorkommen. Und Selbsterkenntnis, zumindest als Erkenntnis des eigenen psychischen Zustandes oder der eigenen psychischen Verfasstheit. Heute würde man vielleicht sowas wie Achtsamkeit oder Mindfulness vielleicht auch gebrauchen, scheint ja in allen eine Rolle zu spielen. Wie soll ich denn wissen, ob ich mutig bin oder nicht, wenn ich mich nicht selber beobachte und darüber reflektiere und eine Selbstprüfung oder so etwas vornehme? Und das gilt ja für alle anderen Tugenden auch. Wenn man das so sieht, dann könnte man ja denken, dass so ein engeres Verständnis von Selbsterkenntnis so in diesem Kontext der Selbstprüfung, bei Epiktet gibt es ja diese Idee des richtigen Gebrauchs der eigenen Vorstellung, dass er für das wichtigste Element hält, was man trainieren sollte. Und der richtige Gebrauch der eigenen Vorstellung, wenn man das in unsere Sprache ja heute jetzt mal übersetzt, das heißt dann irgendwie so viel wie die Selbstprüfung der eigenen Grundsätze. Oder so etwas. Ne? Und dafür muss ich halt wissen und kennen, welche Grundsätze ich jetzt gerade folge. Also als der Jörg dann dies oder jenes gerade gesagt hätte, was hat das in mir ausgelöst? Oh, jetzt bin ich ja ganz ärgerlich. Oder so etwas, ja. Also das ist ja eine Form dann von Achtsamkeit, Selbstkenntnis, die du vielleicht auch im Sinn hast, oder? Also das ist vielleicht so, um das mal so phänomenologisch so operationalisieren.
Ja, unbedingt. Ich glaube, es gibt ja auch diese schöne Stelle von Marc Aurel, wo er sagt, wenn möglich, versetze dich in die Seele des anderen, also versetze dich in das, was der andere sagt, und in die Seele des anderen. Das heißt, das eine ist, wäre die Ebene, wenn jemand etwas sagt und ich bekomme dann mit, oh, hier werde ich ärgerlich oder hier stimmt was nicht oder das finde ich ganz toll oder das darüber freue ich mich, ja, in die Richtung, dass ich mir dessen bewusst bin. Das gehört mit zur Selbstkenntnis. Was machen eigentlich die Worte anderer Menschen mit mir? Ja. Und das andere wäre dann im nächsten Schritt, und das finde ich an einem Stoizismus auch so bereichernd, dass man darüber hinausgeht und sagt, und jetzt versetze mich aber auch noch in die Position, weil Eigentlich will ich mich ja nicht ärgern als Stoiker. Ja? Beziehungsweise ich merke, dass ich mich ärgere, aber dann weiß ich auch, dahinter steckt was anderes. Also versetze ich mich mal in die Position, in die Seele des anderen und dann kann ich vielleicht nachvollziehen, warum diese Person genau das sagt, kann mich dann davon abgrenzen und sagen, oh, hat aber dann gar nichts mit mir zu tun, das liegt ja an der Position des anderen und eigentlich muss ich mich darüber nicht ärgern. Und so funktioniert ja sehr, sehr viel im Stoizismus. Mhm. Dass ich eben immer switche zwischen der Position des anderen und mir. Und das wäre zum Beispiel auch, wenn mich jemand beleidigt. Ja? Also er meint wirklich mich oder sie meint wirklich mich, beleidigt mich. Da gibt es ja auch diesen rationalen Trick, dass ich dann sage, okay, was mich hier eigentlich beleidigt, ist nicht, dass die Person das und das gesagt hat, dass sie wirklich diese Beleidigung ausgesprochen hat, sondern was mich hier wirklich beleidigt, ist, dass ich glaube, sie hat wirklich diese Meinung. Und dass ich dann diesen Maßstab übernehme und wirklich fest davon überzeugt bin, sie hat die Meinung, ich bin ein Idiot. Ja? So, und das und über diesen sehr rationalen Zugang kommt man eben auch immer wieder so zu seinen Gefühlen. Und das ist mir jetzt auch nochmal in der Vorbereitung auf dieses Gespräch klar geworden. Ich präsentiere euch das jetzt einfach. Ich werfe euch das vor die Füße, weiß es in guten Händen. Weiß auch, dass es zurückgewiesen wird oder kritisiert wird in einem sehr konstruktiven, produktiven Sinne. Es gibt ja die schöne Stelle von Seneca, dass er sagt, verlange nicht von deiner Wut oder deinem Zorn, dass er verzeihe, sondern verlange, dass er zu denken anfängt. Ja? Also bring deine Wut zum Denken. Das ist ja genau dieser Ansatz. Okay, erstmal ne, Reizreaktion, zurücktreten. Ich merke, ich werde wütend, aber jetzt gucke ich mal und versuche mal, diese Wut zum Denken zu bringen. Also was sind die Gründe dahinter, die Erklärung? Was hat der andere bei mir ausgelöst? Und dann schaue ich mir meinen Auslöser an. Und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt nochmal gucke, was sind eigentlich die wichtigsten Emotionen und Gefühle im Stoizismus, dann habe ich gesehen, Wut und Angst sind definitiv präsent, aber es sind nicht die wichtigen Gefühle. Weil die gilt es eigentlich eher zu beherrschen und hier und da auch zu vermeiden. Also Wut war ja sozusagen, galt ja als unmännlich und auch als überhaupt nicht erstrebenswert. Sondern ich habe mir hier so
partielle Geisteskrankheit wird es von Seneca so genannt.
Genau. noch schlimmer sogar, ja. Und wenn ich jetzt mir mal anschaue, das wäre die Liebe, die Trauer und die Freude. Das sind eigentlich die drei Hauptgefühle oder Hauptemotionen, die in einem stoischen oder die Voraussetzungen sind für ein stoisches Leben. Und zwar Liebe einmal dieses, schaffe ich es wirklich dahin zu kommen, dass ich sage, Lieben ist wichtiger als geliebt werden. Das ist ja der Anspruch bei der stoischen Liebe, dass ich sage, es ist wichtiger zu lieben, als geliebt zu werden. Das heißt nicht, dass es nicht schön ist, geliebt zu werden, aber es ist nicht meine erste Präferenz, sondern die erste Präferenz ist immer sozusagen der Liebende zu sein. Und ich glaube, da gibt es hier und da auch Bestätigung aus der Psychologie, die sagt, eigentlich sind die, die viel Liebe haben und geben, die Glücklicheren, ja, weil die wenig lieben können, sozusagen auch wenig Glück erfahren, in der Hinsicht zumindest, in der Beziehungshinsicht. Und die zweite wichtige Emotion ist die Trauer. Also wenn ich nochmal, bin jetzt wirklich nochmal durchgegangen, es gibt so viele Stellen, bei denen gesagt wird, es ist wichtiger oder es ist besser zu trauern, als weh zu klagen. Oder wenn etwas nicht gut ist, dann lieber weinen und ja, nicht jammern. Ja? Also die Todsünde im Stoizismus ist eigentlich das Jammern und das Wehklagen. Das ist das Schlimmste. Ja. Also würde ich sagen, ist ähnlich schlimm wie die Wut eigentlich. Also ein Jammerlappen, wie man so schon sagt, ist eigentlich das Schlimmste. Jemand, der wütend ist oder jemand, der jammert und da nicht rauskommt aus diesem Jammertal. Sondern es ist sogar erstrebenswert, hier und da zu trauern. Und das finde ich doch sehr, sehr erstaunlich für eine Philosophie wie den Stoizismus, die eigentlich so ein bisschen den Ruf hat, es geht darum, seine Gefühle zu beherrschen, um Apathie zu pflegen und ja, nicht den Leidenschaften nachzugeben. Aber das Trauern spielt ja eine unglaublich wichtige Rolle neben der Liebe und bedeutet eigentlich, dass wir mit uns selbst in Verbindung sind und ist für mich auch eine sehr wichtige Emotion, wenn es um Selbstkenntnis geht. Weil das bedeutet, wenn ich bei der Trauer bin, heißt es, ich habe meinen Prozess durchlaufen, weil das weiß man aus der aktuellen Psychologie, die hole ich jetzt einfach zu Rate oder ziehe ich jetzt zu Rate. Hinter Wut und Angst steckt meistens etwas anderes und oftmals hat das was mit Traurigkeit zu tun oder mit etwas, was eben unsere Bedürfnisse anspricht, die entweder erfüllt sind oder eben meistens nicht erfüllt in dem Moment. Ja. Das fand ich spannend. Und dann eben diese Freude, die entsteht, wenn wir dann dieses stoische Leben leben und diese tiefe innere Heiterkeit, die entsteht, wenn wir auf dem tugendhaften Weg sind. Ne? Sven 3, Liebe, Trauer, Freude. Was sagt ihr dazu?
Finde ich spannend. Ich würde gerne auf die Idee mit den positiven Emotionen zuerst angehen. Also Liebe und Freude. Da habe ich mir in der Vergangenheit auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Und ich sag mal, gerade diese Liebe ist ja im Prinzip dieser Kernausdruck des Stoiker eigentlich, ohne es zu erwähnen, die halt davon ausgeht, dass, okay, Liebe alles so wie es ist, also alles, ne? Also hab auch kein Problem mit deinem Körper, mit dem, was du denkst, mit dem, was drumherum passiert, das, keine Ahnung, was hier irgendwie die Sonne blendet. Also das ist alles so, so gut, liebevoll oder so eingerichtet, dass es halt zum förderlich ist für das Individuum. Das klingt tatsächlich, ist eigentlich tatsächlich Liebe, so wie du es ausdrückst. So würde ich es auch bezeichnen bei den Stoikern. Und was wir heute, diese modernen Ausprägungen davon sind, sowas wie Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstmitgefühl. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen unsere Gesellschaft zu verdanken ist in gewisser Weise, dass wir diese Themen gerade haben, dass diese Themen so brennen. Das war vielleicht damals in der Antike auch anders, sodass man die Ideen auch nicht hervorheben musste, vielleicht auch nicht konnte, aber zumindest nicht musste. Sodass wir heute, ich sag mal, fast genötigt sind, auch etwas aktiver diese Positivität auch zuzulassen oder auch zu kultivieren. Also die Stoiker liefern uns ganz tolle Mittel, Negativität loszulassen, aber irgendwo müssen wir dann noch heutzutage zumindest den Schritt machen, so hey, das Gute, was daraus entsteht, loszulassen, so zu reflektieren, zu denken, ich habe gerade keine Probleme, juhu, so auf die Art. Ja. Was willst du mehr? Also kannst du dich doch mal freuen.
Ja, ich finde auch ganz, ganz wichtig und toll, was du gerade gesagt hast zu den verschiedenen Emotionen, insbesondere auch zur Liebe, weil ich zumindest manchmal das Gefühl habe, dass viele den Stoizismus als Betriebssystem für stürmische Zeiten sehen und dann geht es halt um Resilienzbildung, um Selbstsuffizienz, Autarkie und so weiter. Ne? Und ich brauche halt nichts, es kommt nur auf mich an. Ne? Da wird dieses Omnia mea me comporto, alles, was ich brauche, habe ich schon in meinem Besitz sozusagen hochstilisiert. Und dieses Liebe, wenn man davon spricht, so wie du es jetzt gerade charakterisiert, das geht ja eher nach außen. Ne? Das heißt, da geht es jetzt nicht nur darum, irgendwas auszuhalten oder mit irgendwas, was prima facie jedenfalls negativ ist, irgendwie umzugehen, sondern nach außen hin zu wirken. Ne? Also das, was häufig dann unter der Tugend der Gerechtigkeit bei den Stoikern, der umfasst ja mehr als unser heutiger Gerechtigkeitsbegriff, nämlich eben auch personale Liebe zum Beispiel und so. Und das finde ich ganz, ganz hilfreich. Bei der Trauer fand ich deinen Hinweis auch wichtig. Ich glaube, da haben wir auch schon in mehreren Folgen mal darüber gesprochen, dass die Stoiker keine kalten, gefühllosen Brocken sind, die denken, dass man jede Art von Trauer und Negativität irgendwie ausradieren müsste. Das gilt halt für bestimmte Arten von Leidenschaften, die Pathei. Ne? Und die Pathei haben halt ein kognitives Element, aber es gibt halt auch sowas wie die Propatheiei, und die Propatheiei sind halt diejenigen, die ja so im Reizreaktionsschema, auf die wir keinen Einfluss haben, da sind. Und die Trauer, also der Tod eines geliebten Menschen im Nahbereich, scheint da ja unbedingt dazu zu gehören. Und da gibt es ja eine ganze Reihe auch von Bemerkungen von Seneca, wo er sagt, dass wir halt irgendwie nicht kalt wie Eisen sein sollen oder und so weiter, ne? Und dass wir Trauer auch zulassen sollen, ne? Wohingegen dann irgendwann auch Schluss ist. Also in dem Brief an Marcia zum Beispiel sagt er ja, also 3 Jahre ist jetzt wirklich auch ein bisschen zu viel, wenn man da jetzt trauert und so weiter, ne? Also da merkt man schon, wenn das so übergeht von so diese natürliche Art der Trauer, die sich über die Voremotionen, über Reizreaktionsschemata generiert, das scheint okay zu sein. Aber sobald sozusagen dieses kognitive Element bei den Emotionen dazukommt, also wenn Trauer sowas wird wie, das ist ja wirklich schlimm, was hier jetzt passiert ist und so weiter. Ich musste ja wirklich so leiden, ich habe mein ganzes Leben so aufgebaut und jetzt stirbt der geliebte Mensch auch noch und so weiter. Das scheint die Stoiker doch nicht so ein Gespür zu haben. Also ich würde dir auf der einen Seite recht geben, die sind emotional, was das emotionale Leben des stoischen Weisen angeht, das ist differenzierter, als es häufig gezeigt wird und interpretiert wird. Nichtsdestotrotz scheinen die Stoiker halt doch aber auch, zumindest mit Blick auf die Trauer, manche Regungen, die wir haben, doch zu kritisieren, ne? Also übermäßige Trauer zum Beispiel.
Ja, sobald es in Jammern übergeht, So schreibt Seneca das auch. Also, und sobald Trauern dafür da ist, um Mitleid zu erregen, ist sie natürlich zu verachten und überhaupt nicht mehr erstrebenswert. Das stimmt. Ich glaube, also ich meine mich sogar zu erinnern, dass er schreibt, also wenn man eine Person verloren hat, die man liebte oder die einem wichtig war, ein Jahr trauern ist okay, aber dann nicht mehr. So, genau, 3 Jahre ist definitiv zu lang. Also so ein Cut nach einem Jahr, das stimmt. Das ist schon, schon irgendwo sehr erstaunlich. Wir sind da zwei wichtige Punkte dazu gekommen. Was du gesagt hast, Ralf, Nietzsche hat das ja Amor Fati genannt, also dass diese Liebe, ne, die wir vielleicht auch als gleichmütige Liebe zeigen könnten, als Liebe, die immer da ist, egal ob uns was Gutes oder Schlechtes passiert, egal ob unsere Partnerin oder unser Partner gerade sich korrekt verhält oder eben total übertreibt, ja. Dass also dieses alles lieben, was einem widerfährt, das heißt ja eben auch letztlich Schicksalsliebe. Und da fand ich eben deinen Punkt auch so wichtig, Markus, die Liebe auch zum Gemeinwohl. Also die ist ja tatsächlich bei den Stoikern im Zentrum drin, dankbar zu sein für das, was ich habe, für das Leben, das ich habe, für die Dinge, die ich habe und nicht so sehr daran zu denken, was ich eben nicht habe oder was wäre, wenn ich sie verlieren würde. Auch wenn das natürlich immer eine Möglichkeit ist, ja. Und dem darf ich mich auch mal aussetzen in einem Worst-Case-Szenario, aber eben nicht ständig dran denken. Es geht darum, diese Wertschätzung zu pflegen und überhaupt für sich auch festzuhalten. Aber diese Liebe zum Gemeinwohl, die steht ja schon im Zentrum, dass ich immer auch, da gibt es so tolle Sätze von Marco Aurel, dieses, solange du anderen und einer größeren Sache nützest, also nutzt, wirst du niemals erschöpft sein, ja. Das ist sicherlich hier und da mit Vorsicht zu genießen, ja. Also wenn ich ein Helfersyndrom habe, dann können diese Sätze auch in eine falsche Richtung gehen, weil ich mich dann einfach immer über meine Grenzen gehe und erschöpfe und immer etwas tue. Ich meine, ich muss jetzt nützlich sein, ich muss etwas für andere tun, etwa. Aber letztlich ist das im Kern angelegt in der Liebe, dass sie eben nicht nur interpersonal ist, sondern eben auch für das politische Zusammenleben, für das gelungene Zusammenleben einer Gesellschaft gedacht ist oder sich darauf richtet. Das finde ich schon spannend. Und zu dem einen Punkt, woran es liegt, dass natürlich da Männlichkeitsideale drin sind in der stoischen Philosophie, liegt vielleicht auch daran, dass das eben jetzt dann doch ein paar Jahrtausende her ist. Im alten Athen und gerade im alten Rom ging es ja noch ein bisschen gewalttätiger vor, ein bisschen brutaler, gerade jetzt im alten Rom mit den Tyrannen. Und es waren ja nicht alle gute Kaiser wie Marc Aurel, einer von den fünf, sondern es ging ja auch ganz anders. Ich glaube, das hat dann doch die ganze stoische Philosophie im Kern beeinflusst. Und mir ist es heute nochmal aufgefallen, als ich die Stelle gelesen habe, ich glaube, das ist Marc Aurel, der den Menschen oder den Philosophen, den Stoiker mit einem Kämpfer vergleicht, also mit einem Fechter. Also das gelungene Leben erinnert eher, oder das gute Leben erinnert eher an eine Fechtkunst als an ein Tanzspiel. Und ich glaube, dass dieses Bild, dass die beiden gegeneinander ausgespielt werden, ja, der Krieger auf der einen Seite und der Tänzer auf der anderen Seite, ich glaube, daran merkt man, dass wir heute in einer anderen Gesellschaft leben, dass wir uns mehr öffnen für Themen wie Selbstmitgefühl, für weichere Themen. Und wir können uns heute durchaus einen kriegerischen Tänzer vorstellen. Ja, also ich glaube, heute wäre es durchaus möglich zu sagen, nein, da lag der Stoizismus, oder das ist sehr, sehr historisch geprägt, dass sie sagen, das ist eher eine Fechtkunst als eine Tanzkunst. Ich glaube, wenn wir heute, es kann ja auch sowas wie Poken sein im Heavy Metal, also man, es muss ja jetzt nicht das Ballett sein, das Klassische, ja, das kann ja auch Capoeira sein, das kann, es gibt mittlerweile auch schöne Formen, die Tanzen und Kämpfen verbinden, aber ich glaube, dass man sich heute den Stoiker und die Stoikerin auch durchaus als eine unglaublich tolle und improvisierende Tänzerin oder einen Tänzer vorstellen kann und dass das Leben sozusagen, dass ich durch mein Leben mit der stoischen Philosophie auch spielerisch leicht tänzerisch oder tänzelnd hindurchgehen kann. So in die Richtung. Es muss kein Kampf sein. Und ich glaube, das gibt eigentlich diese Leichtigkeit und dieses Wohlgefallen an allen Zuständen, die ich habe. Ja, damit meint Seneca ja auch Wohlgefallen an meinem Ärger, an meiner Wut, an meiner Trauer, an allem, was auch negativ ist, trotzdem dabei zu bleiben. Und dass ich dadurch, durch die stoische Philosophie, einen wirklich spielerischen, improvisierenden Zugang erhalten kann und eine Haltung, die eben vielleicht auch hier und da an einen Tanzspieler erinnert. Ich glaube, das wäre für mich heute die Interpretation, die da noch hinzukommt. Manchmal ist es auch ein Kampf, natürlich. Und manchmal muss ich auch dagegen ziehen, aber es dürfte heute eben, glaube ich, in der Offenheitsgesellschaft auch die Tänzerin oder der Tänzer sein.
Um das Ganze vielleicht auch nochmal zu rahmen und zu unterstützen. Also es gibt ja auch eine Reihe von Interpretationen des Stoizismus, die auch von Psychotherapeuten im Moment vorgenommen wird. Also zum Beispiel Donald Robertson ist so jemand, der insbesondere in dem Bereich CBT, also kognitive Verhaltenstherapie, arbeitet. Und der hat eine Spezialisierung in ACT. Und ACT ist eine Acceptance Commitment Theory. Und die macht ja im Wesentlichen das, was du auch gerade sagst, dass wenn ich jetzt bemerke, ich habe großen Ärger, und dahinter steht ein schlechter Grundsatz, dann soll ich den nicht bekämpfen wie ein Kämpfer und sagen, ach, wie schlecht, dass ich diesen Grundsatz habe, ich will jetzt einen anderen annehmen und so weiter, sondern mit Mitgefühl den Grundsatz, den man eben auch hat und auch die negativen Dinge an sich selbst zu akzeptieren. Und das Ironische scheint zu sein, dass mit der Akzeptanz selber, also da gibt es ja auch psychologische Studien dazu, selber die Intensität der negativen Emotionen runtergeht. Also in dem Moment, wo ich sie akzeptiere, scheint tatsächlich eine Heilung einzutreten, ganz im Gegensatz dazu, was man so eigentlich meinen würde, ne? Und ja, der Donald Robertson zum Beispiel hat in mehreren Aufsätzen auch darauf hingewiesen, dass er dieses Element sogar im klassischen Stoizismus findet. Also da findet man nicht nur sozusagen erste Stunde kognitive Verhaltenstherapie, die irgendwie von Aaron Beck und anderen ausgeht, sondern eben auch dieses Element des Selbstmitgefühls, dass es schon okay ist, wenn man jetzt hier kein idealer Weise ist und dass es man auch durchaus akzeptieren kann, wenn man mal ärgerlich ist. Also man kann akzeptieren, dass man ärgerlich ist. Man sollte natürlich nicht danach handeln. Ne? Also das nicht zum Ausgangspunkt seiner Beweggründe machen, das ist wichtig. Aber man sollte sich eben auch nicht verurteilen und schlechter machen, als man ist, wenn man dann diese Urteile hat. Also das Element, was du, glaube ich, gerade betonst, da haben, glaube ich, mehrere auch schon zugearbeitet und finden das im Stoizismus wieder. Also nur Wasser auf deine Mühlen.
Ja, ich bin großer Fan von Donald Robertson. Ein Buch mit großem Gewinn gelesen, schaue auch immer wieder nochmal rein und finde, dass er genau diese Passagen auch sehr gut, finde ich, aber auch neben anderen, also er ist da sehr, sehr ausgewogen, weil er durchaus ja auch mit Kriegsmetaphern arbeitet. Also sozusagen Schlachtfeldtaktiken und Strategien kommen ja auch drin vor. Also er nimmt sozusagen alles auf, was der Stoizismus zu bieten hat. Insofern, ja, ich finde es tatsächlich sehr, sehr tröstend und erleichternd teilweise, als ich Donald Robertson gelesen habe, wie er eben genau diese Akzeptanz und Dinge dort hervorhebt, die ansonsten eher ein bisschen vernachlässigt wurden, ja. Ja.
Wir sind jetzt beim Thema Selbsterkenntnis und jetzt musst du uns zum Abschluss natürlich auch noch mal ein bisschen was erzählen, was wir so den ganzen Tag machen können und was wir üben können, um das jetzt auch zu kultivieren. Wir sind ja jetzt sozusagen theoretisch ein bisschen durch das Gebäude gewandert. Und vielleicht noch mal zur Unterstützung einfach der These, wie wichtig die Selbsterkenntnis auch im Rahmen einer Selbstprüfung für die Stoiker ist. Hier gibt es noch mal ein Zitat von Marc Aurel in Selbstbetrachtung im vierten Buch, im 36. Abschnitt. Der sagt er nämlich, schaue immer in dich selbst hinein, dort liegt die Quelle des Guten, die niemals aufhört zu sprudeln, wenn du nicht aufhörst zu graben. Das heißt, das in sich hinein, das ist die Stelle mit der Inner Citadel, ne? Also in sich selbst reinzuschauen, die Selbstbeobachtung vorzunehmen, es scheint irgendwie eine der Kerndinge überhaupt des Stoizismus zu sein. Und wie üben wir das jetzt? Hast du da auch Vorschläge oder was findet man? Oder vielleicht, was findet man bei den Stoikern dazu?
Ja. Also was ich sehr gerne mag, um die Selbsterkenntnis und damit auch die Selbstkenntnis zu steigern und ein bisschen anzuregen, ist, wenn wir uns aktiv in Situationen begeben, die uns herausfordern. Also ein Beispiel, ganz, ganz einfaches Beispiel wäre, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Also ein Spiel spielen, bei dem es eigentlich sehr, sehr menschlich wäre, dass man sich im Laufe der Zeit, ja, es dauert eigentlich meistens, die einigen ärgern sich schon nach 20 Minuten, die anderen brauchen dafür eine Stunde, aber man muss so lange durchhalten, bis man selbst an die Grenze kommt und merkt, jetzt fange ich mich auch wirklich an zu ärgern. Und das ist ja tatsächlich auch ansteckend, ja, wenn man das mit guten Freunden macht oder auch mit Bekannten. Und irgendwann entsteht ja so die Dynamik, wenn alle wirklich gewinnen wollen, ja, das muss natürlich die Voraussetzung sein, dass alle wirklich gewinnen wollen, dann fängt irgendwann an, einer oder zwei sich zu ärgern und dann geht das los. Und solange man nicht der große Gewinner ist der ganzen Runden, der Gewinner ist natürlich nochmal anders. da muss ich weniger ärgern, aber so etwas einzugehen und sich aktiv mal vorzunehmen, so und jetzt gehe ich ja nochmal in so eine Situation rein, bei der ich sagen könnte, ach, das ist doch kindisch oder ich muss mich doch gar nicht ärgern. Und das nicht abzuwehren, sondern da wirklich reinzugehen mit dem Vorsatz, ich möchte heute etwas über mich lernen. Auch wenn ich es eigentlich nicht zugeben will, dass ich mich ärgere, ja, so in die Richtung. Also aktiv einen Kontrollverlust, so einen kleinen, was Ärger oder Wut angeht, anstreben in einem spielerischen Sinne, ja. Das wäre das eine, was ich mag. Man kann das natürlich auch, wie die Stoiker es hier und da vorschlagen, mal etwas anziehen, was auffällt, ja. Kat hatte das doch mal so gemacht, dass er sich immer wieder in Klamotten, also in Lumpen gehüllt hat, ein bisschen wie der Pöbel damals im alten Rom und dann durch die Straße gegangen ist, barfuß, ohne Kopfbedeckung, also was einem Senatsangehörigen eigentlich komplett nicht gebührte. So ist er natürlich Straßen gelaufen mit Fetzen und so weiter, wurde ausgelacht. Das ist jetzt eine sehr, sehr radikale Strategie, ja. Also sich zum Idioten machen, wäre vielleicht ein bisschen freundlicher gesagt. Und das machen wir alle hier und da mal. Vielleicht, wenn wir einen Fehler machen oder stolpern oder jemandem auf den Schlips treten, obwohl wir es nicht wollten, dann machen wir uns zum Idioten in unserem Leben. Das passiert. Kommt niemand ganz dran vorbei. Und auf solche Momente mal aktiv achten und schauen, was macht das mit mir und kann ich akzeptieren, dass ich mich manchmal vielleicht zum Affen mache oder lächerlich gemacht habe oder einen Fehler gemacht habe. Das wäre vielleicht noch ein schöner Punkt, mal darauf zu achten, wie reagiere ich eigentlich auf Fehler? Ja, Fehler kennen wir auch alle, die passieren. Jetzt gerade, wenn wir nochmal im wissenschaftlichen Bereich gucken, da sind wir ja sehr stark darauf bedacht, eben wenig Fehler oder am liebsten keine zu machen. Ja, insofern, wir kennen diese Kultur und das ist ja auch eine sehr wirkmächtige und wichtige. Und gleichzeitig passieren uns im Alltag Fehler. Selbst in der Dissertation passiert den meisten hier und da ein Fehler oder mal in der Argumentation. Und darauf zu reagieren, wenn ich damit konfrontiert werde oder wenn es mir auffällt, wie bin ich sehr nachtragend, fange ich an, mich zu schämen. Ja, das war übrigens auch eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe. Wir kennen ja die Stoiker in allen, also in sehr vielen emotionalen Zuständen, mit Wut können sie super umgehen, für Angst haben sie auch, ne? Verlust, Angst, rauf und runter haben sie super viele Ratschläge, aber Scham wird überhaupt nicht thematisiert. Das ist so eine, oder zumindest ist mir keine Stelle eingefallen oder so, das wäre mal spannend, sich das anzuschauen, daraufhin müsste man eine wissenschaftliche Untersuchung machen, welche Rolle spielt eigentlich Scham in der stoischen Philosophie, kann sich ein Stoiker, kann sich eine Stoikerin schämen? Ja, weil das ja heute aus der Psychologie, das ist ein Grundgefühl, das meistens bei allen anderen Gefühlen beteiligt ist und das wir alle kennen.
Oder auch Scham, nicht. Scham verstanden tatsächlich als, als soziale Abwertung. Steckt das dahinter? Also Schamerlebnis, keine Ahnung. Bei Cato hat es das ja gerade geschildert, ne? Also wenn man ausgelacht wird, da wird ja, man stimmt. Wahrscheinlich Scham öffnen, wenn jemand einen beleidigt. Ja. Vielleicht auch. Und mit den Themen haben sich die Stoiker ja schon, zumindest mit Beleidigungen haben sie sich auseinandergesetzt. Ne?
Danke, dass du mich gleich mit meinem eigenen Beispiel kontaktierst. Wunderbar.
ich könnte mir sogar vorstellen, dass Epiktet viel in seiner, zumindest so wie er von Arian dargestellt wird, viel mit Scham gearbeitet hat. Weil, also indirekt vermutlich, weil das, was er manchmal erzeugt durch seine Art und Weise, wie er auf seine in diesen Dialogen auf seine Schüler eingeht, ja schon einen nackig machen manchmal ist in der Form, was dann zu Scham führen kann, ohne dass er es erwähnt, ja.
Stimmt, ohne es zu erwähnen, aber ihr habt komplett recht, genau, dieses Beispiel mit Cato, aber auch das beleidigt werden, also beschämt werden, ist natürlich implizit, da ist die Scham mit drin. Sie achten dann sehr stark auf diesen Akt des Beschämens, wie gehe ich dann damit um? Aber diese innerliche Scham, die eben keine Abwehr ist, in dem Sinne eine Selbstabwertung. Ja, genau, es ist auf jeden Fall drin. Insofern vielleicht noch ein letzter Ratschlag zu deiner Frage, wie können wir dann wirklich noch in der Praxis uns stoisch ein bisschen, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen perfektionieren, weil darum geht es ja gerade nicht.
Also was wir üben können. Ich kann ja ganz kurz einmal überbrücken und dir sozusagen beipflichten und nochmal Wasser auf die Mühlen geben, was du gerade gesagt hast. Bei Marc Aurel finden wir nämlich auch diese Idee, dass man sich selbst und seinen Geist mal prüfen soll in den jeweiligen Situationen. Also insbesondere, wenn man in so stark Expositionszusammenhängen ist, also wenn man sich dann schämt, wenn man irgendwie was Schlechtes angezogen hat oder weil jemand einen beleidigt oder wenn man in der Runde steht und jemand macht einen Witz über einen und so, dann soll man sich mal prüfen. Und das sagt er dann zum Beispiel im 5. Buch, im 11. Abschnitt, frage dich, ne, das ist eine Selbstanweisung, wozu gebrauche ich denn jetzt eigentlich meine Seele? Bei jeder Gelegenheit muss man sich dies fragen und prüfen, was geschieht bei mir in dem Teil der Seele, den man den führenden Teil nennt und welche Seele besitze ich im Augenblick? Etwa die eines Knaben, eines jungen Mannes, eines schwächelnden Weibes, eines Tyrannen, eines Haustiers, einer Bestie. Und das ist so ein bisschen das, ne? Wer bin ich eigentlich gerade, wenn ich diese Scham oder das Beleidigtwerden, wenn ich das jetzt gerade fühle, ne? Bin ich ein Angsthase? Ja, ist mir das furchtbar wichtig, was andere sagen? Bin ich ein bisschen needy, wie man im Englischen gerade sagen würde? So, ne? Und das ist vielleicht eigentlich wirklich wieder Wasser auf deine Mühlen, dass man auch im Stoizismus mit Zitaten jetzt hier gut nochmal belegen kann, dass es sehr wichtig ist, einfach sich die eigenen Grundsätze nochmal zu bewusst zu machen und sich selbst zu beobachten, welche Grundsätze man gerade hat.
Ja, also ganz toll. Das Zitat ist ja, finde ich, auch für das Thema Selbsterkenntnis so unglaublich bereichernd gerade und erhellend, also diese inneren Anteile mal zu überprüfen. Ja, wie du gerade sagst, die Bestie oder bin ich gerade nicht gönnen oder bin ich gerade neidisch in dem Sinne oder möchte ich mich gerade nicht mitfreuen oder was ist da, oder ist das Kind oder die Mutter, was ist gerade, welcher Anteil ist gerade in mir aktiv? Ne? Wer reagiert da gerade? Ja, sich das anzuschauen. Und ja, vielleicht wäre noch eine Übung, sich wirklich auch Widerstände grundsätzlich nochmal anzuschauen. Also auf was reagiere ich eigentlich mit einem Widerstand? Das merkt man ja schon körperlich. Man merkt das eigentlich schon, wenn man bewusst ist, schon in den Schultern oder tatsächlich auch in der Hüfte, also im ganzen Körper kann man schon merken, dass sich irgendwas verhärtet. Also jede Verspannung, nicht jede, aber wenn ich merke, dass ich im Gespräch oder in der Interaktion mit anderen anfange, Widerstand zu spüren oder mich mit einem Thema nicht auseinandersetzen möchte, auch darauf zu achten, weil das ist meistens die Tür zu einer Erkenntnis, wobei es wahrscheinlich auch zum Selbstmitgefühl gehört, zu wissen, wann ich eine Tür auch mal zulasse und wann ich einen Widerstand eben auch einfach mal stehen lasse. Mhm. Ja, insofern. Und was ich sehr, sehr mag, ist natürlich diese Verbindung mit dem Kosmos, mit dem Ganzen. Also man weiß ja, dass Marc Aurel seine Tagebücher oder seine Selbstbetrachtung hat er ja als Tagebücher verfasst, die waren ja nie zur Veröffentlichung bestimmt. Und die hat er meistens morgen ganz früh, er hatte sich hingesetzt und eben Notizen gemacht und teilweise auch meditiert, so zumindest heißt es hier und da immer wieder, dass er in der Wüste, war ja damals an der Front auch im Krieg sozusagen und weit weg von Rom und von zu Hause und hat dort sich immer wieder auch mit dem Ganzen verbunden, beziehungsweise über seine Vergänglichkeit nachgedacht. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Übung, sich am Tag mal 5 Minuten zu nehmen und über die eigene Vergänglichkeit zu meditieren. Können auch 10 sein, ne? Oder je nachdem, wie das kann auch noch länger sein, aber. Und das ist eigentlich, finde ich, auch eine sehr schöne Art von Übungen, die Stoiker immer wieder haben, dass sie sagen, morgens mal drüber nachdenken, was hast du dir für heute vorgenommen, in welchem Bereich möchtest du dich heute verbessern oder welche ganz bestimmte Weisheit möchtest du heute vertiefen in deinem Leben, über den Alltag hin daran denken und gucken, wie kann ich das verbessern oder wie verhalte ich mich in diesem Bereich. Und das andere wäre ja abends darüber nachzudenken, was ist heute gut gelaufen, was ist heute nicht so gut gelaufen, was möchte ich vielleicht morgen besser machen, so in die Richtung, ohne dass das zu vernarrt wird im Sinne von, jetzt muss ich das auch alles umsetzen, ne? Sondern eher so eine kleine kurze Prüfung morgens und abends.
Den letzten Punkt fand ich nochmal gut, wo du gesagt hast, nicht so vernarrt da drin sein oder ich würde sagen, dass man weiß, wozu man das macht und nicht, weil das in irgendeinem Buch drin stand, was die Schönen, die Reichen, die ganz schön Reichen machen, sondern dass man quasi den als aktiv, als Schritt zur Selbsterkenntnis das deswegen macht und daraus was selbst mitnimmt und nicht hofft, dass man dadurch reich wird.
Genau, ja, super, super Stichwort. Ja, nochmal dieses, mache ich das alles, um erfolgreicher zu sein oder um reicher zu werden? Genau, das wäre dann nicht in dem Sinne des stoischen Lebens. Wobei ich ja die eine Stelle das ist aber exklusiv Seneca, ich glaube, das findet man bei den anderen nicht, soweit ich weiß, doch schon sehr erstaunlich finde, wo er schreibt, ja, Geld und Erfolg und Status und so weiter, das ist ja alles schön und gut. Niemals die erste Präferenz und auch nicht wesentlich für ein gutes Leben. Aber ich gebe zu, dass ein wenig Reichtum doch sehr angenehm ist und auch nützlich. Das Leben insgesamt angenehmer macht.
Ja. Es gibt übrigens auch noch, ich glaube, die Stelle kommt sogar danach, das, was du jetzt gerade sagst, wo er Seneca dann auch dafür plädiert, dass er es ja viel schwerer habe als alle anderen, weil er sich ja jetzt als Reicher dann mit seinen eigenen Begierden viel stärker auseinandersetzen muss, als jemand, der gar nichts hat. Das klingt ja schon mal so fast, dass du,
Ja.
ja, also wie so eine
Er hat
Rechtfertigung.
eine Chance verpasst, der Selbsterkenntnis, nämlich zu erkennen, wann Selbstmitgefühl in Selbstmitleid vielleicht ein bisschen kippt.
Vielleicht, vielleicht. Vielleicht ist
Vielleicht.
das ja auch ein gutes Stichwort, um das Ganze jetzt einmal abbinden. Ich glaube, wir haben heute viel gelernt, Ralf, oder?
Ja, sehr spannend. Auch die Themen aus der Vorbereitung und das, was wir heute sowieso nochmal besprochen haben, das habe ich auch mal ein bisschen mitgeschrieben. Das war sehr, sehr schöner Ausflug in die Selbsterkenntnis, hat mir sehr gut gefallen.
Und ja, ich nehme auch, wenn ich meinen Koffer zusammenpacke, ganz viel Selbsterkenntnis und Kenntnis von mir selber mit und merke wieder, man hat das vielleicht ja hier und da schon mal gehört, die verschiedenen Übungen, das dann auch nochmal auszuprobieren. Wir sind natürlich auch ganz gespannt auf die Rückmeldung jetzt der Hörerinnen und Hörer zu dieser Folge. Was sind so eure Erfahrungen mit Selbsterkenntnis? Was meint ihr ganz allgemein zur Selbsterkenntnis und was die Stoiker dazu gesagt haben. Und ich glaube, der Jörg Bernardi, wenn ihr auch noch eine Frage an ihn habt, der steht auch nochmal Rede und Antwort. Also ich danke dir ganz herzlich, Jörg, dass du da warst. Das hat uns großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir, Ralf, und auch dir, Markus, für die Einladung. Und Fragen immer gerne, ja?
Also bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.